nicht so sicher. Aber ich glaube, die erinnern auch sozusagen daran, es ist sozusagen, ansonsten gibt es solche, das Problem ist, dass es die Orte zwar gibt, aber die Gebäude eben nicht mehr. Aber zum Beispiel das an das Braune Haus erinnert auch noch eine Platte neben dem Kloster. Die ist zum Glück auch noch da oder wieder da, die daran erinnert, dass dort ein KZ, dass es dort ein KZ gegeben hat. Außerdem werden sie zumindest erwähnt hier in dem Buch, in dem Aufsatz zu Konzentrationslagern, ist ein Abschnitt zu den sogenannten frühen Lagern, die sozusagen auch nochmal die Orte auflisten und auch das auflisten, was man dazu bisher sagen kann. Sehr viel Hintergrundwissen gibt es dazu eigentlich nämlich nicht, weil es sozusagen da irgendwie noch nicht so schön deutsch bürokratisch geführt worden ist, das KZ, das Lagersystem, wie dann in den zu errichtenden Konzentrationslagern. Das waren eben tatsächlich wilde Lager, die von der SA ganz spontan eingerichtet worden sind.
Jetzt war ich vorne.
Ich habe zwei Fragen. Die erste ist, in der Oral History des postfaschistischen Magdeburg halten sich ja bis heute so Mythen, wie zum Beispiel, dass Hitler, als er zu Besuch kam, auf dem Domplatz mit faulen Eiern und Tomaten beschmissen worden ist. Vielleicht kannst du noch was zu diesen Mythen sagen. Meine zweite Frage ist, wie präsent war Zwangsarbeit und KZ-Haft in der Volksgemeinschaft? Also du hast von der Hahnstraße gesprochen, das ist ja mitten in einem Wohnviertel, also ist das was direkt so ins Stadtleben integriert war, wovon die Leute tatsächlich aktiv profitiert haben?
Also Mythen sind manchmal ja nur Mythen, weil sie sozusagen aus dem Kontext gerissen werden, aber trotzdem ein Wahrheitsgehalt haben. Also das hat es tatsächlich gegeben. Magdeburg war ja Hochburg der Sozialdemokratie und Sozialdemokraten, aber auch kommunistische Arbeiter waren nicht sehr gut zu sprechen auf Adolf Hitler vor 1933 und auf die Nationalsozialisten schon aufgrund der Straßenschlachten, Auseinandersetzungen, die es immer gegeben hat. Und so gibt es eben tatsächlich Berichte, dass sich Angehörige der Arbeiterbewegung auf diesen Besuch Hitlers 1932 vorbereitet haben, indem sie aufgefordert worden sind, in die Böschung der Berliner Chaussee sich zu verstecken mit Steinen, also ganz sozusagen nach Art der autonomen politischen Vorgehensweise, beispielsweise am 1. Mai in Berlin, und Hitler ist tatsächlich sozusagen beworfen worden. Das hat es gegeben, das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass eben nichtdestotrotz die Nationalsozialisten genauso viel Stimmen in etwa bekommen haben wie die Sozialdemokraten bei vielen Wahlen, dass es eben diese beiden politischen Lager durchaus gegeben hat. Also es ist kein Mythos und es ist auch tatsächlich so gewesen, dass Adolf Hitler nie wieder Magdeburg besucht hat. Also trotz der Bedeutung, die Magdeburg für die Rüstungsindustrie hatte, trotz sozusagen des energischen Ausbaus dieser Stadt, Magdeburg war damals wirklich eines der Industriezentren Deutschlands, hat Hitler diese Stadt nie aufgesucht. Ja, und das ist sehr ungewöhnlich für so eine Provinzhauptstadt, wo eigentlich sozusagen auch die Größen der Nationalsozialisten immer mal wieder zu Besuch gekommen sind. Aber das hat er sich, glaube ich, irgendwie gemerkt, dass das irgendwie die Begrüßung hier nicht sehr gut war. Nichtsdestotrotz hat es zahlreiche andere Aufmärsche und Besuche anderer hoher Nationalsozialisten gegeben. Das vielleicht kurz dazu. Zum anderen, Zwangsarbeit und KZ-Haft war natürlich sehr präsent in der Stadt Magdeburg. Es hat etwa 150 Orte gegeben, die man identifizieren kann, allein mit Unterkünften und Lagern von Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen hier in Magdeburg. 150 Orte sind nicht zu übersehen. Das waren teilweise Werkstätten, Schuppen, Wohnungsgebäude, Schulgebäude, aber auch regelrechte Barackenlager, die eigens für Zwangsarbeiter erbaut worden sind. Und auch die beiden Konzentrationslager, die es hier gegeben hat, im letzten Kriegsjahr in Magdeburg-Rotensee. Dieses Lager ist in direkter Nachbarschaft zur Arbeiterwohnsiedlung der Arbeiter des Brabak-Werkes in Rotensee erbaut worden. Das ist nämlich extra dafür gebaut worden, damit die Arbeiter an dieser Siedlung ihre Bunker zum Schutz vor den Bombenangriffen bekommen. Ja, also das ist sozusagen der Zweck dieses Lagers gewesen, das muss man ganz deutlich sagen. Und auch das KZ-Außenlager bei den Poltewerken, das lag irgendwie da an der Kreuzung Westring, heute Karl-Liebknecht-Straße, damals Poltestraße, also da, wo diese Esso-Tankstelle in etwa ist, ein Stück dahinter, sind diese Lager gewesen. Das ist einerseits ein Lager für 500 männliche KZ-Häftlinge, für 3000 weibliche und dazu noch einige verschiedene Barackenlager für Zwangsarbeiter. Und das alles in einer unmittelbaren Nähe einer Schule bzw. einer Hitlerjugendausbildungseinrichtung und in der unmittelbaren Nähe dieses Werkes und der Siedlung, die zu diesem Werk gehört haben. Also es war offensichtlich für die Magdeburger, und wenn nicht durch diese Lager, dann durch zahlreiche Aufräumarbeiten, denn immer wenn es Bombenangriffe gegeben hat, wurden KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter auch zu Aufräumarbeiten in den innerstädtischen Straßen herangezogen. Und die Häftlinge und Zwangsarbeiter sind natürlich als solche zu erkennen gewesen, ja.
Okay.
Ich habe noch eine Nachfrage.
Also wenn es jetzt nicht eine dringende andere Frage gibt, wäre ich dafür, die Nachfrage erstmal noch zu nehmen.
Du hast vorhin von diesen drei Transporten gesprochen, die dann nach Auschwitz gegangen sind. Soweit ich weiß, führten die ja unmittelbar führte die SS diese Züge zum Bahnhof ja unmittelbar durch die Stadt, oder? Zum Bahnhof dann.
Ja, sehr wahrscheinlich. Die Frage ist sozusagen, welcher Bahnhof das ist. Das ist noch nicht so richtig klar. Es gab ja sozusagen den Hauptbahnhof, aber es gab ja auch den Elbbahnhof am heutigen Schleinufer. Und Mike Hattenhorst und ich, wir haben uns da schon öfters mal drüber unterhalten, weil wir beide irgendwie zu dem Thema auch geforscht haben. Und wir sind uns da noch nicht einig geworden, aber vielleicht habe ich es auch irgendwo überlesen. Das müsste man dann sich nochmal anschauen. Also so eine, aber es, und wenn sie nicht eben dorthin geführt worden sind, in Zügen der Deportation, so gab es, das waren meistens so Sammelstellen, da wurde sozusagen gegen der Aufruf an die Jüdinnen und Juden in den Judenhäusern und da, wo sie gewohnt haben, sie mögen sich bitte bis zu dem Zeitpunkt an dem und dem Ort einfinden zur Verbringung nach Osteuropa oder ins Generalgouvernement oder so. So ist das meistens gelaufen. Und die damals noch in bestimmten sogenannten Judenhäusern gewohnt haben, haben sich dann sozusagen an dem Tag morgens um 7 oder wann auch immer, wenn die Züge eingetroffen sind, dann dort versammelt entsprechend. Aber das kann auch durchaus sein, dass es sozusagen auch mal so einen Zug von Menschen durch die Stadt gegeben hat. Und das war sozusagen ja auch im Sichtfeld der Magdeburger. Das war doch klar, wenn die Nachbarn plötzlich nicht mehr da sind und in einem Judenhaus wohnen müssen und dann sich irgendwo sammeln müssen, dass das irgendwie die übrigen Magdeburger mitbekommen haben, davon ist schon sehr auszugehen. Ja.
Okay. Gibt es noch irgendwelche Fragen?
Vielleicht könntest du in Bezug auf die Pogromnacht nochmal ein Wort zu den Tätern verlieren und inwiefern das die Magdeburger auch mitgetragen haben?
Kann ich nicht, also explizit, es gibt bisher noch keine sozusagen Täterforschung zur Pogromnacht, was auch sehr schwierig ist. Fakt ist schon, dass sozusagen die Pogrome, die es in Deutschland gegeben hat, vor allen Dingen inszenierte Pogrome der Partei gewesen sind. Also es sind sozusagen nicht die wild gewordenen Magdeburger gewesen, die sich jetzt unbedingt aufgemacht haben, endlich mal dem Juden heimzuzahlen, wie es damals so schön hieß, sondern es waren SA und SS-Leute, die es vor allen Dingen durchgeführt haben, teilweise auch Polizei, aber man kann sicherlich davon ausgehen, sozusagen, dass auch Magdeburger die Gunst der Stunde genutzt haben werden, wenn dann schon mal Geschäfte geplündert werden und wenn man sozusagen was abstauben kann, ja, bei irgendwie eh von der Gesellschaft ausgeschlossenen, von der Volksgemeinschaft ausgeschlossenen, dann kann man da natürlich mitmachen. Aber ich würde sagen, das ist eher sozusagen der geringere Teil gewesen, aber inwieweit sich wirklich, wie man die Zusammensetzung beschreiben soll, weiß ich nicht. Es gibt aber auf jeden Fall Fotos, die jemand gemacht hat von dem Ausmaß der Zerstörung, insbesondere am Breiten Weg und wie eben alle auf der Straße sind und sich das anschauen. Also das war sozusagen so ein spektakuläres Ereignis. Interessanterweise war es aber eines der wenigen Ereignisse, die unter anderem so ein bisschen den Unwillen der Bevölkerung hervorgerufen haben, die sich vielleicht nicht daran gestört haben, dass es dem Juden an Kragen ging, aber die doch etwas empört waren über das Chaos, was angerichtet wurde. Ich meine, immerhin, wenn man Brände legt in der Innenstadt, an der Synagoge, da können ja, so ein Brand kann ja sehr schnell übergreifen auf Geschäftshäuser, Wohnhäuser, anständiger Magdeburger, deutscher Bürger, Glasscherben auf der Straße, irgendwie verschandeln das Stadtbild. Und natürlich gab es natürlich auch besorgte Stimmen, die gesagt haben, das ist zwar richtig, die Juden auszugrenzen aus der Gesellschaft, aber es kann doch nicht sein, dass hier irgendwie die SA den ungesetzlichen Rächer spielt und sozusagen Leute misshandelt. Also das sozusagen war dann vielen Leuten zu dem Zeitpunkt zumindest noch irgendwie so ein Unding. Und das war sozusagen eines der wenigen Male so. Das war beim anderen Mal eigentlich dann nur nochmal so bei der Euthanasie, sozusagen, als das irgendwie publik wurde, dass irgendwie die Nazis systematisch behinderte und kranke Menschen umgebracht haben, da gab es nochmal so eine Art Aufschrei sozusagen innerhalb zumindest der Kirchengemeinden, auch in der Stadt Magdeburg zum Beispiel, die dagegen protestiert haben. Aber das ist eigentlich eher die Ausnahme als die Regel gewesen.
Und wem hat das gehört? Also wahrscheinlich nicht der Polte, aber was ist mit dem danach passiert?
Die Poltewerke hießen Poltewerke, weil sie von Eugen Polte gegründet worden gehört, haben sie aber einer Betriebsgemeinschaft, und zwar zwei Familien, der Familie Nathusius und der Familie von Gillern, das waren so industriellen Familien hier in Magdeburg, hergestellt wurden dort Apparaturen zunächst für Industrieanlagen, so Gasometer und solche ähnlichen Dinge, Ventile, ich kenne mich nicht so gut damit aus, aber auch Aluminiumgeschirr zum Beispiel, aber vor allem in einem Ersten Weltkrieg und in Vorbereitung des Zweiten Weltkrieges vor allem Munition für die Luftwaffe. Und das ist eines der größten Munitionsproduzenten Europas gewesen, mit dem Hauptwerk hier in Magdeburg, aber zahlreichen Zweigwerken, auch der Region in der Nähe von Göttingen zum Beispiel, also eine Munitionsfabrik vor allen Dingen. Passiert ist dem Werk das, was allen Werken in der sowjetisch besetzten Zone passiert ist. Sie sind enteignet worden, zu staatlichen Aktiengesellschaften, die der Sowjetunion gehört haben, zusammengebunden worden und dann in verschiedene Kombinate und Werke aufgeteilt worden. Das war dann später das Magdeburger Armaturenwerk zum Beispiel, ist das ehemalige Poltewerk gewesen. Und das gab es auch noch bis 1990. Und da gibt es jetzt bloß noch klägliche Reste. Die Betriebsführer, die es damals gegeben hat, die sind alle nach Westdeutschland gegangen und haben dann da ihr Leben zu Ende gelebt. Also wenn sie nicht gestorben sind, dann lebten sie auch noch heute sozusagen. Also viel passiert ist denen nicht. Ja.
Waren die in der NSDAP?
Die waren in der NSDAP, wie so viele Industrielle, nur muss man da so ein bisschen vorsichtig sein. Das ist so ein bisschen, man soll ja keine Vergleiche stellen, aber so ein bisschen wie in der DDR gewesen. Wenn man was werden wollte, wenn man Geltung haben wollte in der Gesellschaft, in der städtischen Gesellschaft, ist man in die Partei eingetreten. Ja? Damals war es die Partei der NSDAP, wie in der DDR die Partei der SED. Das war sozusagen, man sah das sozusagen als Gebot der Stunde. Man hat natürlich als Industrieller durchaus den Nationalsozialismus begrüßt und war auch ganz froh, dass man die lästigen Gewerkschaften losgeworden ist und war natürlich froh, dass man durch die Rüstungsaufträge den Profit relativ gut steigern konnte. Ja. Noch einen. Nicht mit dem Betriebsführer. Also das ist aber alles eine Familie, das gibt sozusagen so alteingesessene Familien in der Region, die relativ bekannt sind. Das ist von Gillern und Nathusius gehören dazu. Die haben aber hier nicht nur in Magdeburg Familienangehörige gehabt, sondern auch in Haldensleben und sonst wo. Und Susa Johann Gottlob, das hat glaube ich im 18. oder 19. Jahrhundert gelebt. Und da gab es auch Naturforscher und Dichter, und aber die haben jetzt nicht unmittelbar was mit diesem Werk zu tun. Das wäre glaube ich relativ schrecklich, wenn die Straße nach diesem Nathusius benannt werden würde. Da hieß übrigens Martin und Hans Nathusius, hießen die bei dem Poltewerk. Aber Polte ist ja auch so ein Name wie Schmidt in Magdeburg, insofern. Keine Frau.
Ich habe nur noch mal eine Nachfrage. Gab es in diesen 12 Jahren irgendwas an Widerstandsaktionen, was sich überhaupt lohnen würde zu erwähnen, mal abgesehen von dieser kurzen Einlage bei dem Hitlerbesuch?
Ne, das war ja sozusagen schon 32. Das hat es natürlich gegeben. Also ich bin da jetzt nicht drauf eingegangen und ich habe jetzt sozusagen auch kein fertiges Konzept dafür parat. Man kann das sozusagen auch nachlesen. Das übrigens auch ganz gut in der ansonsten eher zweifelhaften Geschichtsforschung der DDR-Zeit zum Thema Nationalsozialismus in Magdeburg. Es hat immer wieder Widerstandsaktionen gegeben aus der Arbeiterbewegung heraus. Es gab irgendwie innerhalb der evangelischen Kirche Leute, die sozusagen sich geäußert haben, aber das war halt verschwindend gering zur Mehrheitsbevölkerung. Also gegeben hat es das, aber sozusagen, wenn man das zahlenmäßig, kann man das glaube ich nicht miteinander vergleichen, aber die sollte man natürlich eigentlich auch erwähnen. Es gab auch Solidaritätsaktionen für Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge, aber auch das waren eher die wenigen Leute und nicht die Mehrheitsgesellschaft, logischerweise. Es gab zum Beispiel 1933 oder 1934 wurde auf mehreren Fabrikschornsteinen die rote Fahne der KPD gehisst. Das ist eine der sehr, sehr symbolische Aktionen, aber doch immerhin eine Aktion, die durchaus stattgefunden hat.
Wir haben jetzt von 3 verschiedenen Fällen gehört, wo quasi in Magdeburg irgendwie vorausgegriffen wurde, vorweg gehandelt wurde, die Bücherverbrennung, Zerschlagung des Zeugen Jehovas und die Pogrome. Gab es, also zum einen die Frage, gab es das in anderen Städten auch oder ist Magdeburg da eher so eine Singularität gewesen?
Also das gab es immer mal wieder, es gab ja immer so ein Nebeneinander im Nationalsozialismus zwischen den staatlichen, offiziellen Maßnahmen. Dann gab es sozusagen die Maßnahmen der Partei und SA, die teilweise sehr eigenmächtig auch im Widerspruch zu den offiziellen staatlichen Maßnahmen gehandelt haben. Und es gab sozusagen Spontanaktionen von SA und nationalsozialistischen Parteigenossen, die sozusagen tätig geworden sind im Fall sozusagen dieser vorweggenommenen Bücherverbrennung. Das gab es sicherlich auch in anderen Städten, kann ich mir vorstellen, wenn Verlagshäuser von Sozialdemokraten oder Kommunisten beschlagnahmt wurden, muss man ja irgendwas mit dem Schriftgut gemacht haben, inwieweit das sozusagen da auch schon zu vorweggenommenen Bücherverbrennungen kam, weiß ich nicht. Das mit den Zeugen Jehovas ist insofern einzigartig, da ja hier das Zentrum der Zeugen Jehovas in Deutschland gewesen ist, das gab es eben nur hier. Das Pogrom habe ich hoffentlich in dem Zusammenhang nicht erwähnt, das war sozusagen hier wie überall im Prinzip. Irgendwie 1938, aber irgendwas habe ich, glaube ich, noch erwähnt.
Den April-Boykott.
Den April-Boykott
hast du vorhin genannt.
Da muss ich jetzt nochmal gucken. Ja, da habe ich aber auch durch erwähnt, dass der hier durchgeführt wurde, oder? Hoffe ich doch mal.
Ja, dass der zeitnah durchgeführt wurde, glaube ich.
Ja, aber das wurde ja immer zeitnah durchgeführt. Aber okay, auf jeden Fall, was die Zeugen Jehovas angeht, ist sozusagen so eine hervorstechende Maßnahme gewesen. Oder sozusagen auch die politische Entmachtung Ernst Reuters, also sozusagen schon vor den Kommunalwahlen, ist auch irgendwie relativ einzig gewesen, aber bestimmte eigenmächtige Maßnahmen hat es überall gegeben. Also ich weiß nicht, ob man das immer so ins Verhältnis setzen kann. Magdeburg war, glaube ich, nicht ein böserer Ort als andere Orte mit der ähnlichen Bedeutung. Also Magdeburg war eben einer der Orte, die relativ bedeutend gewesen sind, was die Industrie angeht, was das städtische Leben angeht. Und insofern haben hier viele Dinge stattgefunden, die in irgendwelchen kleinen Provinznestern vielleicht nicht stattgefunden haben, weil das einfach zu verschlafene Nester waren, um da irgendwie großartig, ich nenne das mal euphemistisch, Action stattfinden zu lassen. Ja, aber ich würde mich da jetzt nicht festlegen, dass Magdeburg jetzt herausragend für die Bewegung gewesen ist. Aber man wollte hier, das ist schon ein Kennzeichen, gerade für Magdeburg. Magdeburg war den Nationalsozialisten besonders verhasst. Ja, wegen solcher Aktionen gegen Hitler zum Beispiel, weil ja die Sozialdemokratie nie nicht in der Machtposition gewesen ist. Und deswegen war ja diese Phase der Machtergreifung besonders gewalttätig. Und die ist nicht in allen Städten so gewalttätig und spontan geführt worden von der SA, wie es hier in Magdeburg erfolgt ist. Und das ist, glaube ich, der Haupthintergrund für solche Aktionen, die auch stattgefunden haben. Noch ein.
Dann nochmal eine Nachfrage, also du meinst, habe ich das jetzt falsch verstanden? Ich hatte es nämlich auch schon mal gehört, dass die November-Pogrome in Magdeburg auch eher früher angefangen haben als am 9. und eher länger gedauert haben als woanders. Weißt du dazu was?
Ist mir nicht bekannt. Also, soweit ich weiß, hat auch sozusagen erst am Abend des 9. November das begonnen. Ist sozusagen ja auch so eine Reaktion gewesen da auf die Ermordung des Geheimrats und sozusagen, da das ja sozusagen für das Reichsweis inszeniert war, bin ich mir da nicht sicher, aber ich habe es auch noch nirgendwo gelesen, aber vielleicht kann ja auch durchaus sein, dass ich nicht alles zu dem Thema gelesen habe, was da in Magdeburg erschienen ist. Insofern lege ich mich da jetzt lieber nicht fest.
Noch irgendwelche Fragen? Da hinten vielleicht noch?
Goldschmidt. Na, das hat damit nichts zu tun, das ist die Goldschmiedebrücke und die heißt so, weil da im Mittelalter Goldschmieden und Silberschmieden gewesen sind. Aber es gibt eine Goldschmidtstraße irgendwo in Stadtfeld, da hinterm Olmstädter Platz und zwischen Albert-Vater-Straße oder so. So. Okay. Also da gibt es eine Goldschmidtstraße und es gibt für ihn sozusagen, gibt ja sozusagen, mittlerweile hat sich die Gedenkkultur, Gott sei Dank, kann man sagen, in Magdeburg ja auch ein bisschen verändert. Offiziell wird nicht nur dem 16. Januar gedacht, sondern es gibt auch zahlreiche Initiativen, die das versuchen, irgendwie das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen. Es gibt ja auch sozusagen diese Initiative der Stolpersteine und für Herbert Goldschmidt ist sozusagen ein Stolperstein als Ausnahme zu allen anderen am Rathaus gesetzt worden, um sozusagen dort an dieses Ereignis und die gewaltsame Verschleppung zu erinnern, zur damaligen Zeit. Also es gibt schon zumindest zwei Plätze hier in Magdeburg, die ganz konkret daran erinnern.
Wenn jetzt keine Fragen sind, würde ich gleich mit ein paar Terminen hinterher kommen. Aber ich sehe im Augenwinkel noch nicht.
Vielleicht noch ein Geschichte dazu, dass, wenn es vorhin gesagt ist, die Roma, die vom Führung sind, nach Gentium, für Auschwitz. Ich habe das besucht, es ist eine tolle Fahrt gewesen, kann ich auch nur den Herrn und anderen empfehlen, sich das mal ruhigen Zeit sich anzusehen. Und da ist dieses Gebäude für diese Roma ist noch vollständig erhalten geblieben. Und da wurde in der Führung gesagt, dass die sind in Roma vor dieser großen Kohlenwurfmacht dort komplett erworben worden sind in
Also so viel dann auch zum Schicksal der Magdeburger Sinti und Roma.
Okay, dann kurz ein paar Terminhinweise. Bezug nehmt jetzt auch direkt auf den Vortrag. Am 9. November ist natürlich das Gedenken der Opfer der Novemberpogrome. Auf dem Flyer steht leider noch die falsche Uhrzeit, was daran lag, dass die Stadt bzw. die jüdische Gemeinde obwohl, nee, eigentlich nur die Stadt zu langsam war. Es findet jetzt um 17 Uhr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, eine Gedenkveranstaltung in der Johanneskirche.
15 Uhr.
15 Uhr. Okay, aber im Anschluss eine Gedenkkundgebung.
Am Synagogenmahnmal im Anschluss an die Veranstaltung 15 Uhr und um 17 Uhr ist eine Filmpremiere zu Magdeburg in der Pogromnacht vom 9. und 10. November im Kulturhistorischen Museum. Das vielleicht, also wer sozusagen sich den gesamten Sonntagnachmittag diesem Thema widmen möchte, kann dann 15 Uhr in die Johanneskirche zur offiziellen Gedenkveranstaltung gehen, dann zum Synagogenmahnmal und anschließend ins Kulturhistorische Museum, um sich den Film anzuschauen, den es dann sicherlich hoffentlich auch mal auf DVD zu kaufen gibt.
Und um dann noch nachzulegen, am 10. November haben wir noch ein Zeitzeugengespräch mit Gina Bormann. Ihre Eltern wurden quasi auch aus Magdeburg deportiert. Sie erinnert auch an Stolperstein, wenn sie... Ihr Vater... Verdammt, bin ich schlecht vorbereitet. Ihr Vater wurde deportiert. Passend dazu, am 14.11. werden auch die nächsten Stolpersteine verlegt. Den habe ich jetzt aber richtig genannt.
Ja, so. Ab 9.30 Uhr?
Bis 16 Uhr.
Bis 16 Uhr, also die nächste Stolpersteinaktion. Ich möchte auch, wenn wir bei einem Termin sind, noch was nachlegen. Das hat jetzt nichts zum Thema Nationalsozialismus zu tun, aber mit Antisemitismus und diesen Aktionswochen gegen Antisemitismus. Am 25. November eröffnet in der Magdeburger Stadtbibliothek eine Ausstellung der Amadeo-Antonio-Stiftung zum Thema, das hat es bei uns nicht gegeben, Antisemitismus in der DDR. Ist eine sehr gute Ausstellung, die entstanden ist auf Initiative der Stiftung. 25. November 19.30 Uhr Eröffnung mit Konrad Weiß, der irgendwie sehr viel auch geforscht hat zu Antisemitismus in der DDR und zu Rechtsextremismus in der DDR. Und er wird dort irgendwie eine halbe Stunde auch einen Vortrag halten mit anschließender Diskussion und auch Führung durch die Ausstellung. Im Rahmenprogramm dieser Ausstellung gibt es dann unter anderem am, ach, das weiß ich jetzt nicht, also insofern sage ich es jetzt noch nicht an, das habe ich nicht im Kopf, aber das ist dann alles nachzulesen auf den Plakaten, die es in der Stadtbibliothek gibt und auf den Flyern, die du dann noch herstellen
musst. Okay, dann würde ich mich erstmal bei dir bedanken und dann bei euch fürs Kommen und dann wahrscheinlich bis zu einem der nächsten Termine, hoffentlich.